Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Die Aufforderung, fest zu stehen. Festigkeit und Stärke. Wer wünscht sich das nicht, wenn alles unsicher erscheint und wir von verschiedenen Problemen oder Leid bedrängt sind? Der Epheserbrief beschreibt, wie wir uns mit Gottes Hilfe rüsten können. Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ich freue mich, an diesem Sabbat euch wieder begrüßen zu können zu unserer Sabbatschulbetrachtung. Diesmal ist es die Nummer 12 in unserem Quartal. Die Aufforderung, fest zu stehen. Darum wird es gehen. Das ist das, worauf wir heute besonders Wert legen. Was vielleicht gesagt werden muss von Anfang an ist, dass gerade der Ausgangstext über die Waffenrüstung in Epheser Kapitel 6 ja nächste Woche intensiv drankommt. Auch wenn wir da immer wieder andocken werden heute, werden wir nicht genau besprechen, sondern uns rundherum hineinwagen. Wir, das sind Hannes zu meiner Linken und Annalena zu meiner Rechten, Rebecca und Carmen. Ich freue mich, dass ihr alle in dieser Runde bei mir seid und ich werde jetzt am Anfang ein Gebet sprechen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir für den Apostel Paulus, den du erwählt hast, dass er so viele Sachen schreibt im Neuen Testament, die uns heute so wichtig sind und darunter eben auch dieser Epheserbrief, den wir jetzt schon einige Wochen vor Augen haben. Sei auch heute du mit uns in unserem Gespräch, gib, dass wir dem Thema gerecht werden können und wir danken dir dafür. Amen. Amen. Gut, meine erste Frage zu dem Thema heute ist, es ist sehr, wie sagt man das am besten, kampfbetont. Unser heutiges Thema ist sehr kampfbetont. Es geht um einen Kampf, der auszufechten ist. Und in diesem Kampf, und so wird das auch gedeutet vom Autor der Lektion, geht es darum, dass man eben fest steht, nicht weicht, nicht zurückweicht, sondern eben diesen Kampf überhaupt besteht. Dann schauen wir uns als erstes an diesen Text in Epheser 6, der also diese Woche und nächste Woche dran sein wird. Wir wollen ihn aber ganz lesen. Es genügt eigentlich 10 bis 11. Wir werden das weiter noch später machen. Epheser 6, 10 bis 11. Carmen, kannst du das anfangen, bitte?
Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.
Okay, meine erste Frage ist, wie friedlich ist das christliche Leben? Weil ja oft so vermittelt wird, nicht? Wenn du Jesus angenommen hast, dann sind alle deine Probleme hinfällig. Und ein großer Friede breitet sich in deinem Herzen aus, nicht? Das steht ja auch in der Bibel, nicht? Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, sondern in mir habt ihr Frieden und so weiter. Wie seht ihr das? Denn heute geht es um Krieg. 40 Minuten lang oder 39. Wie vereinbart sich das mit unserer Auffassung, dass das Leben in Christus den Frieden bringt?
Ja. Also ich denke, Christus selbst gibt uns den Frieden. Aber das Problem ist die Welt um uns herum und die ganzen Versuchungen und so weiter. Also das sind ja Mächte, Gewalten, die uns eben keinen Frieden geben.
Deine Ausdrucksweise Mächte und Gewalten, das ist ja schon paulinisch. Das ist dir nicht selber eingefallen. Das ist so. Und das meint tatsächlich einen Kampf, der da ist, mit etwas, was wir jetzt nicht als gut bezeichnen, sondern als böse. Das heißt, der Friede Gottes ist zwar in deinem Herzen, aber du hast dennoch Krieg.
Genau, das ist der Punkt. Das ist ein innerer Frieden. Ich bin ausgeglichen, ich kann trotzdem gut schlafen. Ich habe einen inneren Frieden, aber die äußeren Anfechtungen, die sind deswegen nicht aufgehoben oder weg, die sind trotzdem noch da.
Wie stark? Ja, bitte.
Ja, ich glaube, mir fällt gerade das Bild ein eines Bootes, das so hin und her geht. Das Boot ist trotzdem wird nicht sinken, aber es ist halt nicht ruhige See, sondern es geht einfach auf und ab. Und das macht trotzdem manchmal ein Unwohlsein. Auch wenn ich weiß, ich bin sicher in dem Boot, aber es schmeißt dich halt hin und her. Und in dem Moment fühlst du dich vielleicht nicht immer so ruhig und geborgen, wie wenn dann der Wind nachlässt. Auch das gibt's. Also es gibt beide.
Ich kann mich mal an eine Postbeamtin erinnern, die das so begründet hat. Interessant, ich war in der dritten oder vierten Reihe, sie diskutierte mit jemand vor mir. Und so quasi, da ging es um die Frage, soll ein Christ Anteil haben am Militärdienst, nicht? Und für die Postlerin war das ganz klar. Was wollen Sie? Im Evangelium steht schon geschrieben, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das war Ihre Auslegung und Begründung für den Militärdienst. Also man sieht, man kann aus der Bibel so manches irgendwie auslegen. Wir sind nicht dieser Meinung. Aber klar ist, wir haben schon diesen Frieden zwar in uns, aber wir können ihn nicht immer für uns auch leibhaftig in Anspruch nehmen. Wohl jedem, der tatsächlich mit seiner Umwelt in Frieden leben kann. Das ist nicht garantiert. Nicht garantiert.
Paulus will ja mit diesem Bild nicht den Militärdienst propagieren, sondern er nimmt dieses Bild her, weil jeder gewusst hat, wie ein römischer Soldat ausgerüstet ist und was der alles an Kriegsmaterial mit sich führen muss und wie der trainieren muss und so weiter und so fort. Er nimmt das her, weil es bekannt ist, aber nicht, weil er sagt, wir sollten Krieger, buchstäbliche, militärisch kämpfende Krieger werden oder Soldaten.
Aber das ist gar nicht so einfach, nicht? Er verwendet ein Bild. Und wir müssen sozusagen die Fähigkeit entwickeln, dieses Bild geistlich zu deuten und es nicht buchstäblich eins zu eins zu übertragen. Das ist schon ein hoher Anspruch.
Das macht er ja aber auch selber. Nicht? Also er deutet ja dann jedes Element, aber das schauen wir uns ja nächste Woche dann noch genauer an.
Wir alle schon drüber reden wollen heute.
Ja, aber er sagt ja auch in 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, die Mächte, gegen die Weltherrscher der Finsternis.
Genau, genau. Da kommen wir zum nächsten Punkt jetzt. Wenn das so ein Kampf ist, auf den Paulus uns sozusagen vorbereiten will, mit dieser Ermutigung, dass wir da stehen und nicht fallen sollen und nicht schwach sein sollen, wie stellt sich dieser Kampf uns dar? Also, noch einmal, keine Missverständnisse. Wir haben Frieden in Christus. Der Friede Christi ist in unserem Herzen. Aber trotzdem haben wir das Problem, dass eben das Böse uns nicht in Ruhe lässt. Wie stellt sich dieser Kampf dar? Was muss man sich darunter vorstellen? Erstens und zweitens, könnte es sein, dass das so manchen davon abhält, sich in die volle Nachfolge Christi zu begeben? Das ist auch ein Gedanke, über den ich jetzt gern reden werde. Was sagt ihr? Wie stellt sich dieser Kampf dar? Und könnte dieser Kampf auch tatsächlich eine der Aussagen sein, die die Leute davon abhalten, sich ganz Christus hinzugeben?
Ich will einmal auf die erste Frage eingehen, okay? Also, wenn ich da den Vers 10 und den Vers 11 noch einmal lese und jetzt immer auch betone, wer hier kämpft oder in wessen Namen wir kämpfen, dann merke ich, das ist nicht in meiner eigenen Kraft und Vollmacht, sondern es ist immer der Herr. Schließlich werdet stark im Herrn. Und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an und so weiter.
Die ganze Waffenrüstung Gottes.
In der Luther steht nur Waffenrüstung, bei mir in der Elberfelder und in anderen Übersetzungen steht die ganze Waffenrüstung. Nicht so unrecht, das griechische Wort, das ist ein Wort und wir brauchen halt im Deutschen dann zwei Wörter. Also mir hilft es nicht, wenn ich nur Helm oder Schwert oder was habe. Ich brauche alle Elemente dann. Aber das ist ja ein anderes Thema. Was ich sagen möchte ist, es ist ein Kampf im Herrn mit seiner Stärke und mit seiner Waffenrüstung. Das heißt, eigentlich kämpft mehr er als ich. Ich hätte keine Chance gegen diese bösen Mächte, behaupte ich.
Ja gut, noch was dazu, bitte.
Ich glaube, es spielt auf mehreren Ebenen. Es gibt diesen Kampf, also bei mir zumindest, wo ich sage, ich kämpfe mit meinen Sünden oder mit dem, wo ich gegen Gott arbeite. Und es gibt die Ebene, wo ich auf Gottes Seite stehe und wo Satan dann angreift. Mhm. Also das eine ist dieses, ja, ich möchte vielleicht Sünde tun oder ich kämpfe mit dem, ja, Tagtäglichen, was so meine Herausforderungen sind. Und das andere ist direkt, das merkt man oft einmal, wenn man wirklich so auch im Glauben ist und vorangeht und sich was entwickelt, auf einmal kommt Widerstand
auf allen Seiten. Kommt Widerstand. Ganz eigenartiger Widerstand. Man kann das gar nicht erklären oft.
Genau.
Ja, bitte. Ja, also ich denke auch, wir gehen nicht als erstes in den Kampf, sondern sind aufgrund der Anschläge, wie es hier im Vers 11 heißt, die listigen Anschläge. Deswegen ist ein Kampf. Also ich glaube, das ist ganz wichtig für uns zu wissen, der Kampf fängt nicht von unserer Seite an.
Ihr seid schon viele Jahre Christen, Nachfolger Jesu. Das kennt ihr, wovon Paulus hier redet, oder? Kennt das, diese listigen Anschläge, wo der Teufel versucht, uns in die Mangel zu nehmen?
Ich glaube, kämpfen tut jeder, ob er an Gott glaubt oder nicht.
Ja.
Und das Gute ist halt, wir wissen oder aus der Bibel gute Prinzipien, für die es sich lohnt, zu kämpfen. Ja, und dadurch auch treffen wir vielleicht auch gute Entscheidungen. Ein Mensch, der nicht mehr kämpft, der ist vielleicht depressiv oder süchtig oder gibt sich einfach dem Ganzen hin. Mhm. Aber an sich kämpft ein Mensch immer für irgendetwas, entweder für das Gute oder für das Böse.
Okay, aber ihr würdet sagen, ihr kennt aus eigener Anschauung, ich beharre jetzt da drauf, weil das wichtig ist, aus eigener Anschauung wisst ihr, wie das ist, wenn man da so richtig ins Getümmel hineingezogen wird, obwohl man selber gar nicht will. Okay, ihr sagt alle ja. Könnt ihr da was Praktisches sagen? Wie begegnet euch das?
Also bei mir begegnet es oft in der Form von Versuchungen.
Okay.
Gerade dann, wenn ich denke, boah, jetzt habe ich super Andacht gemacht in der Früh und dann gehe ich in den Tag hinein und dann kommt irgendetwas, gerade dann, das mich dann schrecklich aufregt oder so, und dann erinnere ich mich halt doch wieder zurück an die Andacht und mit Gottes Gnade, ja, aber dann merke ich dann, aha, da kommt der Anschlag noch stärker, je mehr ich die Verbindung mit Gott suche.
Könnte man sagen, da will dir jemand zeigen, dass das eh nichts nützt.
Ja.
So auf diese Art, nicht? So erlebe ich auch. Also versucht, mit Gott zu leben, ihn, und dann kommt irgendwas verquert, dass du denkst, das gibt es überhaupt nicht. Und würdest du dem einfach jetzt folgen, dann würdest du dich raushauen. Mhm. Und da musste ich einfach sagen, okay, nein, lieber Gott, danke, dass ich gewarnt bin. Bitte sei du bei mir und lass mich da jetzt den richtigen Weg durchgehen. Nicht? Mhm. Fällt mir auch ein Wort ein des Apostels Paulus aus dem Römerbrief, glaube ich, ja, 12. So viel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden. Weil, wo er nicht verspricht, dass es auch gelingt.
Tut es auch nicht immer.
Mir begegnet das eben auch in so einer Form. Man bemüht sich oft, man ist sehr einsatzfreudig und so weiter. Und dann kommt von irgendeiner Seite her die Falschdarstellung, die missgünstig neidische Deutung deiner Motive. Und lauter so Zeug, wo, und dann sage ich immer, für mich sind das gar nicht mehr die Menschen, die das machen. Das ist der Teufel, der sie benutzt, und sie lassen sich halt benutzen, der mich da mutlos, kräftelos machen will. Und das dürfen wir nicht zulassen. Dazu braucht es eben diese ganze Waffenrüstung Gottes.
Ich glaube, es ist ganz besonders bitter, wenn wir für Gott eintreten. Mhm. Dann sagen, ich mache das, es ist für dich, das ist deine Sache. Warum lässt du das zu? Und dann kriegt man eins gegen das Schienbein.
Es schaut manchmal so aus, als ob man nur eigentlich alles falsch machen könnte. Das ist ja auch das Tragische. Gut, zweite Frage, kann dich das abhalten, ganz ernst zu machen? Wir wissen schon, wie viele agieren, nicht? Die sagen, naja, bevor ich mich taufen lasse, muss ich, weil wenn ich mich getauft, also wenn ich mich habe taufen lassen, dann darf ich das ja nicht mehr tun. Das ist die Überlegung. Solange ich mich nicht taufen lasse, kann ich machen, was ich will. Ich halte diese Überlegung nicht für richtig, aber sie wird oft geäußert, nicht? Das wäre so die eine Sache. Aber kann auch dieses Bewusstsein, dann erwartet mich ein Kampf, für den ich fast zu müde bin, auf den ich keine Lust habe, könnte das ein Motiv sein, sich nicht darauf einzulassen? Ist eine Ja-Nein-Frage, ich weiß nicht, aber wie seht ihr das?
Jesus spricht ja auch immer wieder von der Nachfolge. Und einmal warnt er auch und sagt, bitte überleg dir das gut, wenn du mir nachfolgen willst, welche Konsequenzen das für dich und für dein Leben auch haben könnte. Also ich glaube, wenn ich Jesus nachfolge, dann ist es eine sehr bewusste Entscheidung, eine willentlich getroffene Entscheidung. Und dann weiß ich auch, worauf ich mich einlasse sozusagen. Wenn ich jetzt Leistungssportler werden will, dann weiß ich, ohne Training geht gar nichts. Und ein bisschen Training ist auch zu wenig. Ich muss da wirklich über meine Kapazitäten hinausgehen, damit ich überhaupt eine Chance habe, da irgendwo vielleicht berühmt und wichtig zu werden.
Machen, ja.
Also, wenn ich mich auf so etwas einlasse, auch in der Nachfolge Jesu, dann weiß ich, es werden nicht nur immer rosige Zeiten auf mich zukommen, es kommen auch die Versuchungen, die Anfechtungen, das Böse in welcher Form auch immer auf mich zu.
Ja, Anfechtung ist ja was anderes als Versuchung. Oder gebraucht ihr die Wörter gleich? Ich gebrauche die Wörter verschieden. Anfechtung ist was anderes als Versuchung. Versuchung ist für mich, wenn ich zum Bösen versucht werde. Das ist so meine Hauptbedeutung des Begriffs. Anfechtung bedeutet, da soll ich fertig gemacht werden durch das eine oder andere, was da immer von irgendeiner Seite kommt.
Das kann finanzielle Not sein, das kann gesundheitlich Not sein, das kann verschiedenes sein. Ja. Anfeindung durch die Familie oder was
Krieg
auch immer.
In der Gemeinde und so weiter. Ja. Das ist alles Anfechtung.
Also man hört ja viele Zeugnisse von Menschen, die sich überlegt haben, den Schritt zur Taufe zu machen und dann gemerkt haben, meine ganze Familie wird gegen mich sein.
Ja.
Und so manche haben den Schritt zurückgezogen, aber viele sind auch nach vorne gegangen und hatten ihr Leben lang fast Krieg auf eine Art. Ja? Also ja. Es war schwer. Und ich glaube schon, dass für so manche, wenn sie vor der Entscheidung stehen und sehen, das wird ein Kampf, dass sie zurückziehen, weil es halt schon schwer auch ist. Ja?
Und da will ich wieder einhaken bleiben. Und sagen, naja, wir kämpfen nicht allein. Der liebe Gott weiß, dass das nicht so einfach ist und schickt uns und schenkt uns diese Waffenrüstung, damit wir überhaupt eine Chance haben. Also ich würde das nie entkoppeln. Es ist anstrengend und vielleicht manchmal herausfordernd, aber Gott gibt mir das, was ich dazu brauche, um das bestehen zu können.
Aber ich glaube, das muss man erst erleben, damit man weiß, dass es wirklich Gott, der mir hier durchhilft. Ja, jetzt von außen, wenn man andere Menschen anschaut und sieht, was sie erleben, dann denkt man sich, boah, das ist schon schwer. Ja. Man sieht die Kraft Gottes nicht immer ganz so.
Und vielleicht ist es auch nicht nur ein spirituelles Thema, sondern auch ein psychologisches. Mhm. Ich glaube, dass manche Menschen sich einfach schwerer tun, von ihrem Naturell her, wenn die zu vielen Schwierigkeiten ausgesetzt sind, dann haben sie die Tendenz, die Dinge eher mit einem negativen Trall zu sehen. Andere Leute packen das besser und sagen, naja, hilft eh nichts, der liebe Gott muss mir beistehen und gehen durch. Und dann kann es wieder Menschen wirklich in eine Depression hineintreiben. Also ich betrachte das als ein seelsorgerlich ernstzunehmendes Problem. Ja. Das ist für mich nicht, dass ich jetzt sage, ja, der eine glaubt halt und kommt durch und der andere glaubt zu wenig und kommt nicht durch. Das ist nicht mein Ansatz. Aber wir müssen Verständnis haben, dass es die Leute ordentlich beuteln kann, wenn es um Anfechtung und Versuchung geht.
Und trotzdem habe ich wieder dieses Bibelwort, dass der liebe Gott niemanden über sein Vermögen hinaus versucht. Also so gesehen, vielleicht halte ich mehr aus als du oder umgekehrt, aber der liebe Gott weiß, welches Maß für mich und welches für dich passt. Und da sage ich wieder, das ist für mich eine Art Verheißung. Ich werde nicht überfordert werden. Es wird mich vielleicht einiges an Kraft und Nerven kosten, aber es wird nicht über meine Möglichkeiten hinausgehen. Ja. Der liebe Gott kann das schon so steuern, dass der Satan uns vielleicht versucht oder die Anfechtungen kommen, aber nicht so, dass wir dann zusammenbrechen und nicht mehr aufstehen können.
Wie viel schöner ist es dann, wenn man das dem besteht? Also ich denke da immer an die ganzen Pioniere oder wenn man diese Geschichten liest, was die alles durchmachen mussten. Und was sie, wie sie das im Glauben gestärkt hat dann. Und ich glaube, das haben wir auch schon erfahren. Wenn du dann da mit der Hilfe Gottes durchgekommen bist, denkst du dann zurück, wow, hätte ich nie gedacht. Oder was alles möglich ist. Oder wie Gott noch seine Herrlichkeit zeigen kann dann.
Danke. Liebe Annalena, lies mir mal die Verse 12 bis 20. Da haben wir sozusagen den ganzen Drall des Textes, den wir jetzt da auf uns wirken lassen. Und dann frage ich, wenn du fertig gelesen hast. Ja.
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll.
Dankeschön. Also jetzt haben wir den gesamten Eindruck. Und ohne, dass wir jetzt auf die Einzelheiten der Rüstung eingehen, meine erste Frage ist die, wer göttlicher Natur hilft in diesem Kampf? Du hast ja vorhin, Hannes, darauf hingewiesen, dass das ja nicht wir sind, sondern eigentlich Gott, der uns hier sozusagen in diesem Kampf stärkt, benützt, für uns da ist und so weiter. Wer, wenn ihr das liest, ist hier angeführt als Helfer in diesem Kampf?
Also ich sehe da die Waffenrüstung Gottes.
Gottes, ja.
Ja. Und dann sehe ich da im Vers 17 das Schwert des Geistes. Mhm. Also offensichtlich sind da alle drei Persönlichkeiten der Trinität mit involviert, um unterstützend für uns da zu sein.
Ich finde das interessanten Gedanken, weil wir würden das jetzt lesen und wenn du jetzt gefragt wirst, warum glaubst du an einen dreieinigen Gott, würde dir nicht von Anfang an Epheser 6 einfallen.
Na, das stimmt.
Das ist mir auch nicht eingefallen. Mhm. Und da haben wir gedacht, das ist eine interessante Sichtweise, weil nämlich hier praktisch die Dreieinigkeitsauffassung als Vorlage gilt für die ganzen Gedanken, die hier geäußert werden. Nicht? Die ganze Gottheit ist sozusagen mit dir in diesem Kampf. Und die zweite Frage ist, was ist der Gegenstand des Kampfes? Worum geht's denn da? Warum führt man denn diesen Krieg? Und wenn ihr den Paulus beachtet an der Stelle, wird das auch klar. Warum führt er diesen Krieg? Gott im Menschen gegen das Böse. Was ist der Kern des Krieges? Wann würde Paulus ihn als geglückt bezeichnen? Was sagt ihr?
Also in Vers 16, da der zweite Teil, da ist ja das Schild des Glaubens und da steht dann, dass man alle feurigen Pfeile des Bösen auslöscht. Mhm. Also es geht wirklich darum, dass jeder Anschlag, jeder listige Anschlag des Feindes eigentlich niedergemacht wird.
Alles wird niedergemacht. Der Glaubende im Kampf des Glaubens soll bestehen. Und was wird dann das Endergebnis eines solchen Bestehens sein? Du hast recht mit 16 eingeleitet. Aber danach kommt der Paulus eben drauf, sagt, damit, das sind dann immer diese Damit-Schlussfolgerungen. Warum ist das wichtig? Damit?
Ein guter Zeuge ist.
Ein Zeuge. Damit das Evangelium frei verkündet werden kann. Damit ein guter Zeuge sein kann. Damit ein guter Zeuge sein kann. Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, Leute, bewährt euch als Streiter Gottes, indem ihr seine Waffenrüstung benutzt, damit das Evangelium frei verkündet werden kann. Was impliziert diese Formulierung?
Für mich der Vers 13 und 14, die gehören da zusammen, weil da dreimal eine Verbindung mit dem Verb stehen auftaucht.
Ja. Punkt, ja.
Also da ist auch wieder die Begründung im Vers 13, damit ihr an dem bösen Tag widersteht. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleibt. Und dann Vers 14, so steht nun. Also das ist eigentlich eine auffällige Häufung des gleichen Gedankens, dieses Stehen und Stehen bleiben oder Widerstand leisten. Wenn ich sage, ja, ich bin auf einer Wanderung oder beim Joggen, jetzt bleibe ich stehen, dann ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen, weil dann sind mir die Kräfte ausgegangen. Ja. Aber hier geht es, glaube ich, um ein anderes Bild. Da geht es um diesen Kampf. Da kommt der Feind und die Armeen damals, das ist nicht so wie im Ukraine-Russland-Krieg heute, dass da einmal dort einmal was passiert und einmal dort und dort fahren drei Panzer oder so. Das waren immer so Massenschlachten. Das sind von der einen Seite und von der anderen Seite die Heere aufeinander geprallt und haben sich dann irgendwo auf dem Schlachtfeld getroffen und dann ging es darum, standhaft zu bleiben, zu bestehen gegen die anstürmenden Feinde. Und wenn ich meine Position verteidigen konnte, stehen bleiben konnte, ohne dass mich der andere weggedrängt hat, dann habe ich eigentlich schon die halbe Miete gehabt. Ja? Und ich glaube, das ist dieses Bild. Der Satan kann mich nicht von meiner guten, richtigen Position, von meinem Fundament oder Glaubensfundament wegdrängen. Ich stehe da und ich bleibe da stehen. Ich habe die Kraft, hier stehen zu bleiben.
Ja, das ist, glaube ich, das Bild aus den antiken Schlachten, nicht? Da geht es immer um den Schildwall. Die verschiedenen Formationen der Griechen, der Römer, die hatten ja eigene Formationen für ihre Heeresgruppen, die sie dann im Krieg eingesetzt haben in der Schlacht.
Ich habe da mal eine Dokumentation gesehen, da über Alexander als Grieche, der gegen die Perser kämpft. Ja. Und da haben sie das dann auch mit ein paar Schauspielern ein bisschen so nachgestellt. Das war also wirklich beeindruckend zu sehen, wie da diese Schlachtfronten aufgebaut worden sind, mit welcher Taktik sie vorgegangen sind. Aber da waren viele Tausend und dort waren viele Tausend und die sind aufeinander geprallt. Und schlussendlich wissen wir, Alexander hat, obwohl er das kleinere Heer hatte, gewonnen. Ja, weil er eben die anderen verdrängen konnte und dort einen Keil hineinschlagen konnte und die eben dort nicht standgehalten haben.
Das ist der Punkt, die nicht standgehalten haben.
Du hast gefragt, was das impliziert.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist genau das, dass wir kommen uns manchmal vor wie auf der grünen Wiese, aber wir stehen am Schlachtfeld. Und das ist die Gegenwart, also das ist allgegenwärtig. Ich glaube, dass manchmal ist es gut, sich das zu vergegenwärtigen, weil ich anders stehe.
Okay, und wir müssen die Schlacht gewinnen, damit das Evangelium verkündigt werden kann. Was impliziert das? Ich bin nochmal auf den Gedanken. Wir müssen die Schlacht gewinnen. Wir müssen sozusagen stehen bleiben in dieser ganzen Auseinandersetzung, damit das Evangelium frei verkündet werden kann. Was impliziert das? Ja,
ja, wir kämpfen im Prinzip für Gott. Ja. Und unser Leben, wenn wir ein Leben mit ihm leben, geben wir ihm Recht und lassen ihn sozusagen als Sieger dastehen. Ja, er ist der Sieger in unserem Leben. Und wir zeigen ihm dadurch im Prinzip, zeigen wir Satan, dass er kein Anrecht auf uns hat.
Korrekt, absolut korrekt. Und das ist auch der Erfolg sozusagen im verkündigenden Sinn. Ich kann ja den Leuten viel erzählen. Sie werden mir mehr glauben, wenn sie sehen, dass die Kraft Gottes in meinem Leben zum Sieg verhilft. Wenn sie das nicht sehen können, dann sind sie weniger bereit, dieselbe Erfahrung machen zu wollen, als wenn sie sagen können, okay, da sehe ich einen Menschen, der hat eigentlich ähnlich Probleme wie ich. Der hat ähnliche Anfechtungen wie ich. Ja, eigentlich noch viel schlimmere. Und den haut das nicht weg. Wieso bleibt der stehen? Und dann kommt die Frage, wie geht das? Und dann kommt die Antwort, es geht eben alles in Christus. Nicht? Paulus formuliert das an einer anderen Stelle. Er sagt eben, ich kann alles tun, weil Christus mich dazu fähig macht. Und wenn das kommt und eben dieser Kampf im göttlichen Sinn gekämpft wird, dann ist am Ende klar, dass das ein ganz starker Zeuge für die Macht Gottes ist und für seine Kraft und Weisheit. Ja. Seid ihr bereit für eine textliche Vergleichsauseinandersetzung? Sie wird uns hier geboten, in dem Abschnitt gegen böse Mächte kämpfen. Und dazu müssen wir jetzt drei Texte lesen. Das heißt, Rebecca, ich bitte dich, machst du Epheser 1, Vers 21. Carmen, kannst du Epheser 3, Vers 10 lesen? Das wären die Vergleichstexte.
Also Epheser 1, Vers 23.
1, Vers 21.
21. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.
Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also wovon könnte der Apostel Paulus hier sprechen? Mit solcher Ausdrucksweise. Dann, Carmen.
Epheser 3, Vers 10. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde.
Die mannigfaltige Weisheit wird kund allen Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Das ist ja ein Gedanke, da fragst du dich, aus welcher Welt kommt der. Gell? Das geht so in die Richtung, wie du vorhin, Annalena, gesagt hast. Und dann Epheser 6, Vers 12. Hannes?
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis. Und dann geht es noch weiter. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.
Okay, also immer ist von Mächten, von Gewalten, der Ausdruck Gewalten kommt praktisch überall vor, Mächten oder Macht kommt vor, Herrschaft kommt vor. Wovon redet er jeweils? Redet er da immer vom selben oder kann man da was unterscheiden? Und ich erinnere euch daran, dass derselbe Ausdruck theologisch, wenn er wiederverwendet wird woanders, in dieselbe Richtung deuten kann. Das kann ein Fingerzeig sein, um theologisch den Gedanken zu fassen. Muss aber nicht. Immer die Verwendung des gleichen Begriffs bedeutet nicht, dass überall dasselbe gemeint ist. Also können wir das mal auseinandertun jetzt. Sprüche 1,21. Wovon redet er hier?
Also ich glaube tatsächlich, dass es immer wieder um das de facto Gleiche geht, auch wenn die Formulierungen vielleicht ein bisschen variieren. Ja. Es geht um diese bösen Mächte. Wir würden das heute als Esoterik und Okkultismus oder vielleicht die alten Adventisten haben Spiritismus als Wort verwendet. Das sind also diese Dämonen, wie die Bibel das auch nennt, die bösen Geister, das sind ja auch synonyme Ausdrücke. Und ich glaube, auf die spielt Paulus hier an. Und wenn ich da jetzt zurückdenke an das, was wir am Anfang in der Sabbatschule studiert haben, wie waren denn die Umstände dort in Ephesus selbst? Da hören wir von einer Dämonenaustreibung, da hören wir von Zauberbüchern, da hören wir von diesem okkulten Artemis-Kult. Ja? Und dann merke ich, gerade in Ephesus war dieses Okkulte omnipräsent. Ja. Und die Leute, an die er da schreibt, die wissen, wie es dazugeht, mit Amuletten und Zaubersprüchen und Angst vor den bösen Mächten. Die haben damit gelebt. Für uns ist das manchmal schon ein bisschen fern. Wir sind schon ein bisschen aufgeklärter. Ja. Und trotzdem ist es da. Genauso präsent wie damals vor 2000 Jahren. Aber die Leute, für die war das noch viel präsenter als für uns heute.
Also der erste Text, Epheser 1,21, lässt absolut zu, dass man unter diesen Herrschaften, alle Herrschaften und so weiter, dass man darunter auch diese Mächte versteht. Mhm. Ja. In 6,12 ist es am deutlichsten, oder? Da braucht man nicht diskutieren. In 6,12 ist völlig klar, dass er hier von den bösen Engeln redet, von Satan, vom Satanismus, vom Okkultismus und so weiter. Das ist dort, muss er da nicht mehr viel dazu sagen, weil es ist zu klar. Bei Epheser 1,21, vielleicht, dass das auch dabei ist, aber es könnte eben auch positiv sein. Bei Epheser 3,10 wiederum haben wir eine völlig andere Zusammenhangssituation. Was haben wir dort für einen Zusammenhang? Epheser 3, 9 und 10. Vielleicht nehmen wir den 9. Vers dazu, zur Überlegung. Was ist der Zusammenhang dort?
Da geht es eigentlich um das Geheimnis des Erlösungsplans.
Geht es um das Geheimnis des Erlösungsplans? Also wer verdeutlicht es?
Am Ende soll es durch die Gemeinde verdeutlicht werden.
Die Gemeinde verdeutlicht es. Das heißt, die Gemeinde zeigt auf, was der Erlösungsplan Gottes ist durch ihre Nachfolge und durch ihren Wandel. Nicht? Zeigt die Gemeinde das auf. Wem? Und jetzt kommt es. Schaut euch das nochmal an in dem Zusammenhang. Was könnte das dann bedeuten? An der Gemeinde, wir sind ein Schauspiel geworden, sagt der Paulus an einer anderen Stelle, nämlich für die Welt, für wen noch? Sogar für die Engel. Sogar für die Engel sind wir ein Schauspiel geworden.
Für die ungefallenen Welten.
Für die Bösen. Kriegen auch was mit über uns. Und hier habt ihr dann auch wiederum die Mächte und Gewalten, denen offenbar wird das Geheimnis Gottes, nämlich der Erlösung, an uns, an der Gemeinde. Das heißt, diese Mächte und Gewalten können sehr wohl identisch sein mit denen in 6,12. So quasi der Teufel kriegt seine Lektionen darüber, dass Gott in seiner Gemeinde und mit seiner Gemeinde und durch seine Gemeinde siegreich ist. Und er kriegt auf der anderen Seite aber auch der Himmel eine Bestätigung dafür, was Gott mit den Leuten tun kann, die ihm ganz vertrauen.
Mir fällt da ein Text ein, der jetzt nicht in unserer Lektion steht. Kolosser und Epheser haben viele Parallelen zueinander. Und in Kolosser 2, Vers 15 sagt Paulus, er, also Jesus, der Vers vorher spricht er vom Kreuz, er hat die Gewalten und die Mächte, das ist wieder unsere Begrifflichkeit aus dem Epheserbrief, völlig entwaffnet, passt auch zu der Waffenrüstung, und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten.
Ja, das ist Epheser 6,12. Ja.
Das passt wieder klar, perfekt hier zu dieser Gedankenwelt, in der Paulus sich da im Bild halt bewegt.
Ja, das ist sicher so. Und von daher ist auch klar, sobald solche, und es kommt auch immer diese Akkumulation dieser Begriffe vor, nicht? Wenn er anfängt zu reden und dann kommt das so, zack, 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 wie die Dominosteine fallen die. Dann ist schon klar, dass man in diese Richtung denken muss. Gut, das heißt, in diesem Textvergleich können wir sagen, ja, der Schluss, dass Paulus immer mit diesen Begriffen auch die bösen Mächte meint, ist sicher gut begründet. Aber er muss nicht exklusiv sein. Weiß man nicht ganz so genau. Also für mich die positivste Stelle ist Epheser 3, 9 und 10. Das ist ganz im Sinne des Rechtfertigungsgedankens in Bezug auf Gott, der gerechtfertigt wird durch das, wie die Gemeinde eben in der Öffentlichkeit des Weltalls lebt. Und das sind halt dann doch nicht nur die Bösen. Ihr Lieben, ich bin schon gespannt auf unsere Gruppe nächste Woche, was die dann daraus machen, wenn es um die Waffenrüstung geht. Eine Abschlussrunde. Sie ist sehr persönlich, was ich mir jetzt vorstelle. Wo könntet ihr sagen und wollt ihr auch darüber reden, dass Gott euch in der Form, in dieser Welt, von der wir hier denken, über die wir hier überlegen, wo er euch in eurem Leben einen Sieg geschenkt hat, wo ihr sagen könnt, danke lieber Gott, das halte ich fest als eine Erfahrung, die mich auch weitertragen wird. Was denkt ihr? Denn davon lebt das ja auch nicht. Wir müssen gewinnen am Ende, nicht? Am Ende müssen wir gewinnen. Wo hat euch Gott gewinnen lassen?
Ich habe vor vielen Jahren einem Ehepaar im Waldviertel in einem Bibelkreis Bibelstunden gegeben. Und schlussendlich hat sie sich für die Taufe entschieden. Er hat dann noch gezögert und wenige Wochen vor der Taufe, vor dem Termin, hat er dann gesagt, ja, ich lasse mich auch taufen. Wir haben uns da immer an einem anderen Ort, nicht bei ihnen zu Hause getroffen, weil es immer eine größere Gruppe war. Aber ich war auch ein paar Mal bei ihnen zu Hause. Sie haben in einem Einfamilienhaus gewohnt, mehrere Kinder. Und da haben sie so zwischen Küche und Wohnzimmer so einen Balken oben gehabt. Und da waren so Zierteller. Und da haben sie mir dann erzählt, diese Zierteller, die haben sich immer selbstständig bewegt. Das ist eben dieser Okkultismus, so wie er da so landläufig auch bei den Leuten vorhanden ist. Und sie hat mir dann erzählt, ja, die Kinder waren in der Volksschule und die Mütter haben sich dann nach irgendeiner Elternbesprechung immer zum Tischlrücken getroffen. Ne? Das glaubt man nicht. Die ländliche Bevölkerung steckt da manchmal sehr tief in diesem Okkultismus. Aber sie haben sich taufen lassen und jetzt vor einigen Wochen bei unserer Konferenz in Wien, ich habe sie leider nicht getroffen, aber meine Frau hat sie getroffen und sie stehen noch immer im Glauben und das freut mich zu beobachten, dass jemand, der da vielleicht nicht so tiefen Kontakt mit dem Okkultismus gehabt hat, aber doch dort am Rande damit auch involviert war, wenn sich da die Teller oben bewegen, dann ist das doch schon etwas, was uns näher kommt, als uns lieb ist. Und sie sind noch immer im Glauben. Und das ist für mich, obwohl ich es nicht selber so erlebt habe, eine schöne Erfahrung, wo ich gesehen habe, da gibt es Leute, die haben diese bösen Mächte verlassen.
Kannst du also tatsächlich in unserer heutigen Zeit erleben, dass
das gibt's.
Das Okkulte auch überwunden wird durch die Macht Gottes?
Ja.
Genauso wie es verheißen ist, ja. Ein Beitrag?
Wir haben vorhin über Anfechtungen gesprochen. Ich habe gerade erlebt, auch wenn es in der Situation immer sehr unschön ist und man sich manchmal fragt, warum ich, sind es doch die Situationen, in denen ich unheimlich viel gelernt habe, charakterlich. Und die mich unheimlich in einer Gottesbeziehung gestärkt haben. Und hinterher sind es gerade die Erfahrungen, die man auch gerne weitererzählt. Mhm. Und ich glaube, das hilft mir einfach so zu sehen, okay, wenn ich in so einer Situation drin bin, dann stecke ich nicht den Kopf in den Sand, sondern schaue, was kann ich jetzt gezielt auch dadurch lernen.
Ja. Vielleicht ein Wort an all die, die uns im Internet begleiten an der Stelle. Überlegt doch einmal in aller Ruhe über die Siege, die Gott euch in eurem Leben geschenkt hat. Von mir aus schreibt das auch auf. Macht euch eine Liste. Wo hat Gott euch durchgetragen? Wo hat Gott euch den Sieg gegeben über Anfechtung? Den Sieg über Versuchung? Ist euch jemals schon bewusst geworden, dass wenn wir eine Sünde nicht begangen haben, dass wir das dem lieben Gott verdanken, weil er einfach nicht zugelassen hat, dass diese Sünde uns erreicht? Manche Leute denken ja nicht, wenn wir Sünde überwinden, das haben wir gut gemacht. Danke, lieber Gott, du hast geholfen. Könnte sein, dass jede Sünde, die du nicht gemacht hast, eine Gnade Gottes ist, die er dir erwiesen hat? Denk mal drüber nach und überlegen wir uns, wie viel Siege Gott uns schenkt. Ich bin davon überzeugt, dass dieses positive Nachdenken über die Kraft Gottes in unserem Leben uns viel, viel weiterbringen wird noch und dass da noch große Erfahrungen vor uns liegen. In diesem Sinn und in der Überzeugung, dass der liebe Gott unser größter Kämpfer ist, der uns ja nur an seine Seite holt, damit wir ein bisschen mitmachen dürfen, indem wir dann seine große Kraft kennenlernen, bitte ich dich, liebe Rebecca, dass du uns zum Abschluss mit deinem Gebet noch einmal vor ihn bringst. Okay.
Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass selbst wenn wir jetzt auch gelesen haben, dass die Mächte groß sind, dass es Gewalten sind, wo wir uns so klein fühlen und vielleicht auch oft hilflos dastehen, dass wir wissen, dass deine Kraft stärker ist und dass du uns durch jeden Kampf nicht nur durchtragen möchtest, sondern du möchtest auch, dass wir standhaft stehen bleiben können. Möchte ich bitten für diesen Tag und für diese Woche, dass du uns in den kleinen und großen Anfechtungen hilfst, dass wir uns voll auf deine Kraft auch stützen und von dir auch all das bekommen, damit wir standhaft bleiben können. In deinem Namen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.